herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute wieder mit Logbuch Atlantis zum Heft Nummer 6 der Periroden-Miniserie Atlantis in der Methanhölle. Bei mir zu Gast ist Autor Dietmar Schmidt. Hallo Dietmar.
Hallo, freut mich dabei sein zu dürfen.
Und nachdem wir beim letzten Mal den Markus Regler vom Radio Freies Erdrust zu Gast hatten, haben wir heute den anderen Wahl-Etruser mit dabei, Alex Haas. Hallo Alex.
Hallo Alex.
Hallo, Grüße ans Atlantische Logbuch. Logbuch Atlantis, oder?
Ja, wir sind mal wieder auf Kaperfahrt gegangen und haben einen Etruser entführt. Und irgendwann machen wir das Pack noch voll und dann kommt der Rest auch noch mit dabei. Nee, genau. Wir werden auf jeden Fall wieder eine Crossover-Folge machen, nämlich wenn die Miniserie durch ist, so ungefähr 2 Wochen im Anschluss dazu, gibt es dann wieder eine gemeinsame Folge. Das heißt, eine Folge, die dann bei uns im Feed läuft und halt auch bei euch. Ihr kennt das, haben wir ja schon 1-2 Mal gemacht. Dann lass uns mal einsteigen. Dietmar, the one and only Dietmar Schmidt, Mr. Miniserie himself.
Nicht mehr.
Mit Olaf Brill ganz oben an der Spitze der Autorenstatistik. Wie bist du in Atlantis reingestartet? Wie hast du davon erfahren?
Ich habe davon erfahren, als der Ben mich anschrieb, ob ich Lust hätte, da mitzumachen.
Ich habe da so eine total romantische Vorstellung, dass er da irgendwie zusammenhängt und dann sagt er so, hey Dietmar, bist du dabei? Und dann kommt immer so ein schnödes, ja, da kam eine E-Mail. Da müssen wir uns irgendwie eine andere Geschichte ausdenken.
Ich glaube, es war diesmal eine Slack-Nachricht, aber im Grunde ist das immer sehr prosaisch. Also angerufen wurde ich nur bei meinem ersten Periroden-Miniserienroman. Danach lief alles über E-Mail. So prosaisch geht das zu in der Branche.
Also viel unromantischer als eine Slack-Nachricht wird es nicht, ne?
Fällt einem schwer, sich da was vorzustellen.
Nee, aber wie bist du reingestartet? Was hast du gedacht, als du gehört hast, Atlantis ist es?
Ja, ich war mir gar nicht so hundertprozentig sicher, was da jetzt gemeint ist. Es wurde auch erstmal gar nicht so viel gesagt. Also Atlantis hat ja in der Periroden-Serie durchaus mehrere Schichten. Es gibt eben das Atlantis ganz aus der klassischen Erstauflagenserie, das wir ja dann letztendlich auch genommen haben, also wo die Akoniden eine Kolonie errichtet haben, wo der Planet militarisiert ist. Aber es gibt halt auch das viel fantastischere Atlantis mit diesem Dimensionen-Fahrstuhl aus der Atlan-Serie ab Nummer 300. Aber wir sind ja dann mit der Miniserie zeitlich vor dem Auftreten von diesem Theor, hieß das, glaube ich, ne? Ja, also als mir dann klar war, also es ist die klassische Zeit, da war ich schon sehr davon angetan und war gespannt, was der gute Ben sich dann da so ausgedacht hatte. Dann kam es langsam rüber, dass es da halt auch so ein bisschen um Diversität gehen sollte. Und das fand ich auch auf jeden Fall sehr interessant. Denn das ist ja auch für so eine Unterhaltungsserie wie Periroden ein gewisses Risiko, solche Themen anzusprechen.
Hast du denn gedacht, dass es am Ende so aufgeht, wie es aufgegangen ist? Ich meine, mit Rowena, ich habe jetzt nicht viel jetzt in Foren oder sowas gelesen und war noch nicht auf dem Stammtisch, habe noch keine großartige andere Meinung gelesen. Ich habe mir jetzt bloß mal die Wertungen bei Goodreads zum Beispiel angeschaut. Der letzte Roman, wo dann dieses große Thema, was ist jetzt mit Rowena, ne? Was ist jetzt mit diesem Diversitätsthema, ist ja fantastisch angekommen, hat ja eine phänomenale Wertung. Ich glaube 4,8 oder sowas von 5 und damit eigentlich unter den Top-Heften bei Perry.
Ja, also das Heft von der Michelle Stern war aber auch wirklich klasse geschrieben. Also ich hatte das schon relativ früh, weil ich das natürlich als Grundlage dann für vieles in meinem Heft brauchte. Aber ich war schon schwer beeindruckt, vor allem weil sie eben nichts dick aufgetragen hat. Das war alles ja so ein bisschen zurückgenommen. Und ich nehme an, dass gerade das dann diese Diskussion auch entfacht hat. Und ja, man muss wirklich sagen, wenn die Leute darüber reden, wenn die Leute über solche Themen spekulieren, dann hat da jemand was richtig gemacht.
Wobei, wenn ich kurz da was zu sagen darf, ist, wenn es dieses ominöse Video vom Ben nicht gegeben hätte, dann hätten es vermutlich viele Leute überhaupt nicht so wahrgenommen, weil ich finde, das kommt eben so schön verpackt, wie du es gerade gesagt hast, läuft es da durch. Gut, ich sag mal so, die ein bisschen näher an der Serie dran sind, haben das erwartet irgendwie, oder die haben erwartet, dass da was kommt und waren gespannt drauf. Aber ich glaube, die normalen Leser, wenn man nicht irgendwie ganz hardcore verknöchert ist, was es leider ja auch oft genug gibt, die nehmen das einfach ganz gut so mit, glaube ich.
Hm. Muss ich jetzt ein bisschen widersprechen, weil in diesem Video, was Ben da gepostet hat, da ist ja auch ein großes Thema, dass es eben keine fotogründige Rolle spielen soll. Ne? Es soll jetzt nicht mit der Schaufel ins Gesicht sein. Das hat er auf jeden Fall geschafft. Und der andere wesentliche Punkt ist es ja, dass es in der Geschichte, so wie sie ist, nicht ignorierbar ist. Ne? Aber halt auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal der Charakter baut ganz klar darauf, das hat ihre, also die prägenden Momente, die wir ja auch im letzten Roman gelesen haben, bauen halt auf diese Art der Sexualität oder diese Asexualität in ihrem Fall auf. Ne? Und der Charakter funktioniert halt nur mit diesen Punkten. Auf der anderen Seite ist es aber halt so, dass die Geschichte auch nur mit diesen Punkten funktioniert und halt auch auf diesen Fakt ganz klar aufbaut, dass es so ist, wie es ist. Ne? Und das ist ja was, das hatte der Ben ehrlich gesagt schon gesagt, dass wir viele Bausteine schon haben, um das endgültige Rätsel zu lösen. Und wenn du dann an das erste Heft zurückschaust oder vielleicht nochmal nachliest, hast du da halt auch viele Dinge, wo du die Rowena bemerkst, die halt genau diese Erfahrung braucht, um am Ende so zu funktionieren. Also ich finde das schon sehr, sehr schön gemacht. So
ja,
für mich.
Ist es, ja, ich sag halt nur, dass halt die meisten, dass es den meisten halt irgendwie gar nicht so, dass es eben nicht so dieses in your face ist.
Das finde ich aber gut, aber es ist halt immer schwer, das dann zu beurteilen, ne? Wenn es dieses Video jetzt nicht gegeben hätte, wie wir das dann aufgenommen hätten.
Ja. Das stimmt.
Ich denke aber, ohne das Video wäre es mir gar nicht aufgefallen.
Ja, mir auch nicht. Insofern hätte man im Nachhinein drüber diskutiert über die Serie und Ben hätte gesagt, habt ihr meinen schönen, ne, asexuellen Charakter? Und ich so, ja, stimmt, jetzt wo du sagst.
Aber wir haben ja heute einen Miniserien-Profi, der uns so ein paar Sachen erklären kann. Ich meine, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen angerissen, die Gesamtkonstruktion von der Miniserie. Dietmar, du hast ja bei so gut, jetzt muss ich mal gerade nachschauen, ich glaube, es sind wirklich alle, oder?
Fehlt da irgendeine? Nein, ich hab nicht bei allen Miniserien mitgeschrieben, sondern ab Terminus, also 2017.
Stimmt,
Stardust. Davor gab es halt Stardust und Archon. Und daran war ich nicht beteiligt. Und in weiter Ferne gab es halt noch Traversan. Ne? Und wenn man jetzt auch noch die Perioden Action als Miniserien betrachtet, denn es waren ja im Grunde welche. Das waren ja drei Handlungs- Blöcke, gibt sogar noch mehr Miniserienhefte.
Du hast für Terminus mitgearbeitet, da hatte Uwe Anton das Exposé gemacht. Du hattest für Olymp, da war, glaube ich, Susan Schwarz in Charge. Mission Sol, genau. Ganz klar. Kai Hirt, Michael Markus Turner mit Vega, jetzt Atlantis. Wie kannst du uns da so ein bisschen Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Exposé-Autoren aufzeigen? Was macht Ben anders vielleicht? Was ist dieses Mal vielleicht auch anders in der Arbeit, in der Teamarbeit an sich?
Ja, das ist eine Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Was Ben zum Beispiel gemacht hat, ist halt, dass er uns Personendatenblätter, Dossiers geschickt hat, die ungewöhnlich kurz waren und trotzdem alles Entscheidende über die Figuren transportiert haben. Und er hat halt auch die Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren, wie sie halt laufen sollen, schon dargelegt, so dass es da keinen großen Wildwuchs geben kann. Denn es ist ja klar, wir sind mehrere Autoren, wir arbeiten dann teilweise parallel an den Sachen und dann hat einer eine Idee zu einer Figur und dann bekommt das ein anderer nicht so richtig mit. Dann mag es dann einen Bruch geben. Und das hat er durch seine Art der Datenblattgestaltung von vornherein unterbunden. Gleichzeitig, das Slack ist ja schon angesprochen worden, sind wir eben über Slack verbunden und stimmen uns da auch immer wieder ab, sodass dann Änderungen im Handlungsablauf, in Intentionen, was auch immer da auftreten mag, relativ gut gemacht werden können. Und wir haben tatsächlich auch schon einige Sachen revidiert im Laufe der Miniserie. Also on the fly sozusagen. Ich hoffe, dass man davon nicht allzu viel merkt im Endergebnis.
Wir kennen das Endergebnis ja noch nicht, wir müssen es uns noch zusammenbauen.
Ist es denn so, dass der Ben dann quasi so da drüber thront? dass ihr dann quasi im Slack schreibt und sagt, ne, wir bauen jetzt irgendwie Rowena komplett um und er sagt dann hier, ne, dazwischen knallt und sagt, ihr habt doch einen Schaden, ihr macht das so, wie ich das sage.
Also erstes Mal ist es natürlich gar nicht so extrem. Man muss jetzt sagen, also Ben thront da sicherlich nicht, aber der ist unglaublich erreichbar. Der meldet sich normalerweise innerhalb von 5 Minuten und das ist natürlich ein Wahnsinn. Das hast du noch nicht mal mit E-Mails. Da wartet man ja nun mal auch mal länger auf die Antwort. Also ich meine, die meisten von uns haben ja auch noch einen ganz anderen Job als das Periodenschreiben. Aber diese Responsivität, gibt es das Wort überhaupt? Die Reaktionsschnelligkeit von Ben ist beachtenswert. Und er hat auch gleich immer ganz konkrete Vorstellungen, wie man etwas tun kann. Also wir sind sehr verlinkt und bleiben trotzdem sehr flexibel. Ich finde das sehr gut.
Aus deiner Erzählung stelle ich mir das immer so vor, dass du bei sich im Saarland in einem dunklen Zimmer sitzt mit so einer Schreibtischlampe und dann so mit roten Wollfaden so Zettel an der Wand verbindet. Dann schreibt man ihm eine Nachricht und dann sagt er so, nein!
Ich glaube, der ist eher in so einem Cyberspace mit 14 Bildschirmen vor sich.
Wenn es blinkt, stürzt er zum Rechner. Ja. Wer hat da wieder was an meiner Serie gemacht?
Ja, ganz nett, diese Vorstellung.
Ist das denn mit dem Slack schon länger so, oder dass ihr da arbeitet? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Prinzip seit Terminus da alle in dem Slack verbunden sind.
Also seit Mission Sul 2 haben wir es. Wenn nicht sogar seit Mission Sul 1. Ich glaube aber, da waren noch nicht alle dabei. Das ist halt auch gekommen. Und es ist einfach ein cooles Werkzeug, das muss man ja wirklich sagen. Ja. Weil du da auch schnell Dateien weiterreichen kannst, ohne dann eben erst eine E-Mail schreiben zu müssen. Also man ist ja wirklich bequem geworden.
Es ist aber gerade für diese Teamarbeit auch einfach super cool.
Ja.
Weil ihr da gerade den Austausch ansprecht. Der Ben hatte beim letzten Mal erzählt, dass er gerade für dieses Thema der Duschszene und des Rowena-Romans mit dem KNF gesprochen hatte und dann nur Michael Stern für die beiden irgendwie in den Blick geraten ist. Weißt du, für was du eingekauft worden bist? Was ist deine USP, Dietmar?
Ja, schwierig. Weiß ich gar nicht genau. Naturwissenschaftlicher Hintergrund, gewisser Hang zu Technik und vielleicht auch Militär.
Das merkt man im Roman.
Also das war für Terminus damals, war das, glaube ich, schon ein Punkt. Gute Kenntnisse der Seriengeschichte, obwohl ich auch nicht alles gelesen habe, um es zuzugeben. Ich habe immer noch Lücken.
Dann müssen wir gleich noch einen Exkurs zu Archetym machen. Da müsst ihr mir nämlich erklären, was das ist und warum das wichtig ist.
War das ein Moment.
Wie kann man das nicht wissen?
Das war schon klar. Also ich habe Archetym damals erlebt. Live noch, ne, als der geboren wurde, war ich ja schon dabei. Und das war so ein Ding, das ist wahrscheinlich eher was für hinten raus. Das war echt schon so ein Ding, wo ich dachte, oh krass, gehen sie da die Ecke. Wie bist du denn, Dietmar, über die Expos vom Ben ist ja schon mal gesprochen worden. Ich glaube, die Lucy hatte sich da damals, glaube ich, ein eher freieres Expo gewünscht. Der Sascha hat ein eher engeres bekommen. Was war denn bei dir so die Sache mit Thema Expo? War das eher geschlossen oder eher offen?
Ja, ich hatte mich auch für ein engeres Expo entschieden. Und ja, also als ich das dann gelesen hatte, dachte ich auch, da ist ja eine ganze Menge drin. Also es passiert sehr viel in dem Roman und tja, man kann das aber alles unterbringen. Er ist ein bisschen lang geworden.
Ja, aber wollen wir denn dann langsam mal zum Roman kommen? Was haltet ihr davon, wenn wir erst so ein bisschen über die Charaktere sprechen und da vielleicht auch ein bisschen Dietmars Meinung abholen, gerade in der Gewichtung der Charaktere diesmal, dann so ein bisschen über die Hefthandlung sprechen, dann das große Reveal, den großen Spoiler in diesem Heft und diesen Wow-Moment am Ende besprechen und dann nochmal einen ganz kleinen Exkurs machen zu Archetyp. Das würde mich nämlich wirklich sehr interessieren.
Dann ja, machen wir das so.
Was mich interessieren würde, ist, fangen wir direkt mal mit Atlan an. Weil Atlan ist ja jetzt irgendwie ganz klassisch Ich-Perspektive und spielt da jetzt auch zum ersten Mal ein bisschen eine größere Rolle. Und ich fand es irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber mich hat es irgendwie überrascht, dass der Atlan jetzt in der Ich-Perspektive kommt. Weil irgendwie dachte ich mir, das ist ja eine Zeitreise-Atlan, das ist ja gar nicht unser Atlan in Anführungszeichen. War für dich von vornherein klar, das muss jetzt Ich-Perspektive sein? Weil ist so? Weil macht man so?
Nein, das war für mich nicht klar. Und als ich dann saß, habe ich einfach Bericht Atlan getippt. Dachte, das ist es. Ich meine, wer weiß, wie viel Perironen ich noch schreiben werde. Wann bekomme ich, vielleicht bekomme ich nie wieder Gelegenheit, zumindest einen Teil der Handlung aus Atlans Perspektive zu schildern. Und die Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen.
Da hat der Ball auf den Punkt gelegen.
Ja, das kann man ungefähr so sagen. Also ich habe früher K.H. Scheer wirklich sehr, sehr gern gelesen. Und die Atlan-Erzählung aus der frühen Serie, das waren für mich Sahnehäubchen. Also habe ich es gewagt, da so ein bisschen in sehr große Fußstapfen zu treten.
Da sagst du was, ne? Ich lese ja gerade für Stardust Ruft Terra einen anderen Podcast, den wir machen, die frühe Seriengeschichte nach. Und der Karl Herbert Scheer, der hat einen sehr eigenen Stil, den muss man sicherlich mögen. Aber der ist für seine Szenerien und für seine Action, die er da macht, ein unfassbar guter Beobachter, der das auf eine Art und Weise verpackt, wie du das alles begreifen kannst, wie du das visualisieren kannst und wie du das am Ende des Tages auch irgendwie in die Geschichte verpacken kannst, ohne dass du jetzt ein Zeitproblem bekommst. Und da muss ich dich loben, Dietmar, das hat mir nämlich auch in diesem Roman wieder sehr, sehr gut gefallen, der Atlan-Handlungsanteil, wie da das Pacing passiert. Gerade in der Situation, als diese Eisjunker heißen sie, genau, die jungen Offizieranwärter da,
ja. Mit den, die Fähnriche quasi,
genau,
ne?
Genau. Mit den Marks aneinander geraten, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Hut ab.
Das finde ich jetzt erstaunlich. Das ist eigentlich die Szene gewesen, die fand ich am problematischsten. Ich war mir da gar nicht sicher, ob das so nachvollziehbar ist, was ich da geschrieben habe.
Ja, aber das ist also doch gerade das Spannende. Ja so ein das ist doch gerade das Spannende an der Ich-Perspektive. Muss ich jetzt mal reingrätschen, weil das, ich finde, das muss auch nicht immer alles ins kleinste Detail dann geschildert werden, weil wenn du den Erzähler, also wenn du den Atlan liest, Bericht Atlan, so, der in dieser Situation ist, der wird irgendwo geschossen, der wird sich geprügelt und der muss erstmal die Situation erfassen, ne? Dann ist dem ja auch nicht alles klar. Dem ist nicht klar, was der jetzt, weil wer jetzt was gesagt hat, ne? Das ist aber super cool, wie das dann rüberkommt. Der eine bringt seine Argumente, der andere andere. Dann gibt's wieder diese Anschuldigungen, diese Akoniden-Ding, was dann abgezogen wird mit dem Stolz auf die Kristallwelt und sowas. Es gibt nur eine Kristallwelt. Ja. Und dann geht die Keilerei los. Es ist total unübersichtlich, aber genau das ist ja das, was realistisch ist, weißt du?
Ja.
Weil wenn du in so einer Menschenmenge, ich meine, die Marks sind groß, du bist da mit deinen Leuten unterwegs und der eine pöbelt den anderen dumm an, so, und dann ist es halt genauso. Und dann musst du das erfassen und irgendwie so verarbeiten. Und genauso dann später, als die Eisjunker dann Stück für Stück den Redshirt machen aus Star Trek.
Ja, das tat mir fast ein bisschen leid um die Leute. Also, sie waren mir schon ein bisschen ans Herz gewachsen.
Ja, es funktioniert aber auch gut, weil Atlan muss ja auch ein paar tausend Jahre Entwicklung noch vor sich haben, ne? Um der moderne Atlan zu sein.
Ja, er ist ja noch nicht mal der Atlan, den wir dann in der Hauptserie treffen, der also auch schon Flotten kommandiert hat. Er ist ja hier noch ein einfacher Geschwaderkommandeur. Das heißt, so der große Stratege, der muss ja erst noch werden. Dieses Geschwader, das wird dann ja auch noch in Abwehrschlachten gegen die Marks geworfen. Das findet ja auch in der Hauptserie alles offscreen statt. Also diese, ich glaube, die hießen einfach Abwehrschlachten, ne? Diese Ereignisse lernen wir ja gar nicht kennen. Die erleben wir ja gar nicht mit. Aber genau, also er hat natürlich schon was hinter sich. Er hat ja den Helden von Arkon hat er ja hinter sich. Er hat einen Imperator gestürzt oder zumindest dazu beigetragen. Er ist also nicht ganz unerfahren, aber er ist halt nicht der Atlan, den wir kennen. Er hat auch, ist auch S noch nicht begegnet und nix. Und er muss dann eben auch mal, ich lasse ihn auch die ganze Zeit von den Methanatmern reden, das ist ja herabsetzend. Aber so gestrickt sind die Akoniden dieser Zeit dann eben. Der moderne Atlan würde das nicht tun.
Dann würde ich mal weitermachen mit dem Duo Peri-Sichu, weil ich glaube, die kann man hier so ein bisschen als Einheit beschreiben. Problematischer Moment mit der Rechtfertigung von Rowena, die ja eigentlich bloß einen frühen Peri-Move kopiert, irgendwas zu tun, ohne sich zu erklären. Und Perry dann so ein bisschen in die Ecke stellt dafür.
Ja, ist das nicht oft so, wenn jemand etwas tut, was man selber früher in der Situation vielleicht auch getan hätte, dann kann man das gar nicht akzeptieren, zumindest kurzzeitig.
Ja, aber dass er sich dann auch so dran festhält, ne? Also ist dann auch wieder schön rückwärts zu sehen, wie es halt jemandem geht, der schon eigentlich in einer viel weiterentwickelten Menschheit oder in einer viel weiterentwickelten Denke auf die Situation blickt. Ich meine, es ist ja ausweglos, ne? Rowena hat die einzige Lösung und trifft die Entscheidung, ohne groß zu diskutieren, und macht das eben dann. Und dann Perry steht so da, so, es wäre halt schön, mal Bescheid zu wissen, obwohl es nichts geändert hat.
Na gut, er ist natürlich eigentlich auch gewöhnt, die Fäden in der Hand zu halten. Und er finde, ist jetzt gerade in dieser Szene, wo Rowena einfach entscheidet, so ein bisschen an den Rand gedrängt.
Man hat aber das Gefühl, das missfällt ihm sehr.
Ja, ich glaube, das müsste auch so sein. Er kann doch nicht immer nur überlegen und im Grunde mit allem zufrieden sein.
Nee, das fand ich super. Also, ne, das war jetzt keine Kritik. Das fand ich an ihm, an diesem Duo Perry Rowena echt, echt super.
Und ein ganz, ganz starker Moment ist, als die Markheilerin, diese Ärztin, helft mir mal bitte mit dem Namen. Ich hab's gar nicht. Ich hätte es mir abschreiben müssen. Ich habe nur die Markheilerin geschrieben.
Also ich gebe ganz offen zu, da muss ich jetzt auch gerade ins Manuskript gucken, aber ich kann es dir sagen.
Auf jeden Fall starker Moment, als die Markheilerin zu Perry und Sicho kommt und einfach mal ganz, ich meine, es ist so offensichtlich, dass man gar nicht drauf kommt, so zu fragen, okay, wen soll ich retten? Kind oder Mutter? Also wenn es darum geht, wenn es passiert, was soll man machen? Kind oder Mutter? Denkt bitte dran, dass die Mutter die einzige Person ist, die weiß, wo das verdammte Talagon ist. Und das ist ein Logikproblem für mich. Das kann nicht sein, dass Perry als 3000 Jahre alter Mensch, super erfahren, nicht auf die Idee kommt, einfach mal zur Casey hinzugehen, solange sie noch bei Bewusstsein ist, und zu sagen, sag mir, wo das fucking Talagon ist.
Ja, sie haben ja die ganze Zeit die Befürchtung, abgehört zu werden. Und sie wollen nicht, dass die Marks das Talagon wieder in die Hände bekommen oder die Akoniden. Also sie müssen ja mit Drohnen und allem Möglichen rechnen.
Ja, ja, aber irgendwie muss es ja da auch nicht geben.
Also ganz kurz, die Markheilerin heißt Nintal.
Nintal,
ja, genau. Ja.
Nintal. Und darf man das einfach so sagen? Es ist halt eine Explosivvorgabe, dass Perry da jetzt nicht erfährt, wo das Talagon ist.
Ja, das ist ja
hätte
schon ganz
klar. Hätte man das noch geschickter machen können? Ich weiß es nicht. Also
es ist ja die Gefahr, dass sie abgehört werden. Das müsste ich jetzt aber nochmal minutiös durchgehen, ob da jetzt wirklich nirgendwo die Situation gewesen ist. Weil sonst wäre es halt wirklich zu offensichtlich. Und halt spätestens vorher schon irgendwo hätte es die Situation mal mindestens hergegeben. Oder man hätte drauf zuarbeiten müssen irgendwie. Aber ja, das ist schon ganz klar, dass das so ein Spannungsding ist, dass es halt immer noch ein bisschen Ostereier suchen ist.
Klar, man hätte auch eine Szene schreiben können, in der sie gefragt wird und es dann nicht sagt. Aber
na gut, sie will es ja sagen, ne? Und fällt dann mehr oder weniger in diese gesundheitliche Situation, wo sie halt hinkommt. Anderes Problem hatte ich da, als sie in der LT4 unterwegs sind, als sie die Casey bei sich hatten, auf dieser Schwebeliege. Das hat mich dann ein bisschen gestört, dass ich nicht mitbekommen habe. Kann natürlich auch sein, dass ich es überlesen habe. Hat mich ein bisschen gestört, dass ich nicht mitbekommen habe, wo die dann in diesen ganzen Gefechten gerade rumschwebt. Was natürlich auch ein bisschen gefährlich ist.
Also das ist tatsächlich, wenn ich mal auch so jetzt einen Hauch von Kritik äußern darf, das war so ein bisschen mit diesen Gefechten, mir war irgendwann nicht mehr so ganz klar, wo sind wir denn jetzt? Das ging mir manchmal ein bisschen zu schnell hin und her mit den Schauplätzen. Ansonsten.
Ja, also da hast du natürlich recht, aber wenn man also in Antigravschächten mit Antigravaggregaten fliegen kann, dann ist so ein 60 Meter Raumer klein. Das hast du ja ganz schnell. Hast du diese Entfernung zurückgelegt. Deswegen habe ich da diese schnellen Schnitte gemacht, weil da ständig was passiert.
Ich hätte nämlich jetzt sonst vermutet, dass das eine Stelle gewesen ist, wo ein bisschen gekürzt wurde.
Na, das Nee, ich habe das nachher schon möglichst kurz und knapp gemacht, weil ich schon Überformat hatte.
Okay, dann so rum. Ja, aber es geht ja dann am Ende ganz klar auf diesen einen Moment raus. Und er braucht natürlich auch ein bisschen den Wow-Effekt. Und dadurch, dass die Charaktere abgelenkt sind, ist das verziehen. Und für den Moment am Ende, so wie die Konstellation dann ist, so in diesem High Noon, wo dann irgendwie, als ob sie im Kreis stehen und sich gegenseitig den Kombistrahler an den Kopf halten und dann knallt es da rein, diese große Info, fand ich schon cool. Was mir auch gut gefallen hat, ist Rowena. Die hat sich diesmal für mich verhalten wie eine Kralasenin. Alex, ich bin voll bei dir, wenn du das nicht richtig aussprechen kannst.
Wir haben ja wenigstens auf die Bezeichnung Purazell verzichtet.
Nee, Rowena war auch für mich so ein bisschen das Highlight des Romans. Hat wieder, nachdem er jetzt der in die fünf Jahre so ein Enthüllungsroman, sag ich jetzt mal, hat sie so ein bisschen ihre Mystik wieder. Und ich fand es auch sehr geil, als Perry ihr nochmal klar macht, dass sie aus der Zukunft kommen und er ihr nichts sagen kann oder will. Und sie dann das einerseits hinnimmt, aber immer mal so wieder nachstichelt, ne? Und dann sagst du, hab ich denn überhaupt eine Zukunft? Und ja, ich bin in deiner Zukunft nicht mehr. Also werde ich es in irgendeiner Form nicht zumindest so lange schaffen. Und das fand ich schon sehr, sehr geil. Da gibt es den Satz von ihr, wo sie sich auch so ein bisschen ins Risiko stürzt, du hast mehr Zukunft als ich. Das fand ich auch so ein richtig...
Ja, du hast mehr Zukunft übrig oder irgendwas.
Ja, irgendwas in die Richtung, ja. Das fand ich richtig cool. Also das war also ein richtig geiler Moment.
Mhm. Ja, das hat mir auch wirklich Spaß gemacht, das zu schreiben. Ja, wenn man sich überlegt, ne, man hat dann einen Zeitreisenden vor sich und man stellt dem halt so diese neugierigen Fragen und man kriegt dann gar keine Antwort, während über andere Sachen ja schon gesprochen worden ist. Ja, dann weiß man ja eigentlich schon, dass das wird nicht gut enden. Also Atlan ist in dieser Zukunft offenbar noch vorhanden, sie nicht. Das Verhältnis zwischen ihr und Atlan ist so eng, wenn sie noch leben würde, wäre sie bei ihm, wird sie sich sagen. Also muss sie schlussfolgern, dass sie sterben wird.
Ja, das ist ja dann so, ich denke, das würde auch den Charakterbogen noch ein bisschen weiter treiben.
Weiß sie, aus welcher Zeit Perry und Atlan kommen?
Nein,
das wird nicht gesagt. Nee,
das wird nicht gesagt und sie stellt dann ja auch die Frage, ob Atlan noch Imperator wird und da kriegt sie ja auch schon so eine etwas lauwarme ausweichende Antwort, dass er noch zu Rodens Lebzeiten Imperator wird, ja. Dass das weit in der Vergangenheit von Roden liegt, das wird dann eben nicht verraten.
Das heißt, für Rowena könnte es 10 Jahre Zeitreise sein.
Genau.
Und nicht 3000, ne?
Ja. Also es wird weder gesagt, wann jetzt diese genaue Zeit, dieser genaue Zeitpunkt ist. Das ist halt 2071, ist es ja, glaube ich, in der Jetztzeit NGZ. Also in der Rahmenhandlung NGZ. Und es wird nicht erwähnt, dass die beiden unsterblich sind. Das weiß sie nicht. Ja. Und ich denke, ich hoffe, dass das nochmal aufgegriffen wird, dass das halt, wenn es zur Suizidmission kommt, am Ende dieses Talagon loszuwerden, wo ich ja. Krude Fantheorie incoming. Ich glaube, Rowena macht den Sprung ins Schwarze Loch, wenn es ums Schwarze Loch irgendwann geht. Oder hüpft anders über die Klinge. Aber ich denke, da wird noch was draus gemacht. Also ich hoffe, dass da noch was draus gemacht wird. Genug rumgestabbelt.
Meine Lippen sind versiegelt.
Ich hab noch eine Frage. Du hattest eine Stelle drin, da wird geschrieben, bislang hatte ich mir vorgemacht, Casey hätte einen Wartungsroboter der LT-4 zu Hilfe genommen. Ist das eine Star-Wars-Anspielung? Dass sie das Talagon in einem Wartungsroboter, so wie Prinzessin Leia, die Pläne des Todessterns versteckt?
Ich fürchte, da muss ich mich auch auf meine Verschwiegenheitsklauseln berufen. Ja, so ist das immer, ne? Wenn man dementiert, hat man auch was gesagt, ha?
Alex, wir müssen jetzt mal ganz kurz unter vier Augen, ne? Wir zwei jetzt mal ganz kurz, nur wir. Also pass auf. Es wurden ja in diesem Roman wieder ganz viele von diesen RCOs gemacht, ne? Und ich weiß nicht,
das hat mich kaputt gemacht.
Das hat mich auch kaputt gemacht und ich sehe darin meine Fantheorie vom letzten Mal bestätigt, dass RCO noch irgendwo mit dem Talagon rumkraucht.
Das war so nach dem Motto, ich hatte ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass aus RCO, dem ne, aus von der Venus, da unser Rico draus wird. Und jetzt habe ich das Gefühl, da liegen überall RCOs rum. Und ich so, da könnte aus jedem Rico werden.
Aber es ist halt immer noch nicht der RCO. Ach Mensch, ist das alles spannend. Haben wir noch irgendeinen Charakter, der großartig erwähnenswert gewesen ist? Casey ist ja...
Ja, also zu Casey würde ich gerne noch sagen, also diese gerade dieser also Casey hätte ich mir extra nochmal rausgeschrieben. Also das fand ich, das hat mich auch so mitgenommen, dass mit Casey, und ich fand auch die Idee dann quasi, dass die Marks im Prinzip hoffentlich heilen, fand ich so naheliegend. Und doch so bin ich überhaupt nicht drauf gekommen auf die Idee. Also Casey fand ich auch, obwohl sie quasi nur so eine Frodo-Rolle hatte, ne, indem sie einfach nur rumgetragen wird, fand ich so cool.
Ja, auch super gemacht, wie gerade Sicho drauf reagiert, als dann die Nintal, ich habe den Namen jetzt gelernt, mit der Behandlung anfängt und halt kritisiert, dass sie, ich glaube, in einem chemischen Präparat Ordnungszahl 14, also Magnesium, versorgt worden ist, um die Wehen zurückzuhalten. Und dann so ein bisschen die Sicho sagt, ja, wir hatten halt nichts anderes und sich so direkt in diesem Rechtfertigungsdruck drin ist. Ich finde das so ein bisschen schön rübergebracht in diesen Momenten, wie Perry und Sicho sich schon an die Casey gebunden haben emotional. Und das fand ich ganz, ganz wichtig. Also gerade in dem Moment wächst diese Gruppe so auch mit Rowena, ne, die sich ja auch sehr, sehr nah zu Casey positioniert, finde ich sehr, sehr schön zusammengewachsen. Aber dann kommen wir mal noch zu einem Runner-Up oder zu einer Reappearance, nämlich Quartam da Quertar Magin. Und jetzt sprechen wir alle gemeinsam dreimal schnell hintereinander diesen Namen aus.
Quartam da Quertar Magin. Was glaubst du, wie oft ich das getippt habe?
Wie oft hat die Autokorrektur rumgesponnen? Sei ehrlich.
Soll ich ganz ehrlich sein?
Ach so,
Charakternamen gebe ich immer direkt als Textmakro ein.
Der taucht ja jetzt wieder auf nach seinem eigentlichen Pseudotod aus der letzten Folge oder aus dem letzten Heft, taucht er jetzt hier in der Handlung auf Atlantis wieder auf.
Wow. Ja, zu seiner eigenen großen Überraschung. Ne?
Und endlich mal jemand, der Ahnung hat von Technik. Also so wie der Quartan dieses Beiboot oder besser gesagt diesen leichten Kreuzer da benutzt oder bedient, da habe ich so ein bisschen Vibes bekommen von so einem Chief O'Brien aus Star Trek, der halt ganz genau weiß, was er zu machen hat und welche Batterien er zu nutzen hat. Und er kann halt keinen Kampfroboter nehmen, weil Fusionsreaktoren haben viel mehr Abstrahlung, bla bla bla. Mega. Hat mir mega gut gefallen. Und dann am Ende ist er
trotzdem... Die Kampfroboter nimmt er nicht, weil er Angst hat, dass die ihn eventuell bekämpfen.
Genau, oder sowas. Und am Ende ist es trotzdem bloß ein ganze Theaterstück für die Spoiler. Für die kleinen Androiden.
Ja, also ich fand das auch gemein, dass ich das schreiben musste, wie seine ganzen Bemühungen letztendlich vergebens sind. Aber die Bemühungen haben sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ist das so eine schöne Schnitzeljagd? Man will ja dann auch rausfinden, was mit der Otoma jetzt eigentlich geplant war. Und dieser Logan Dark, dieser Zwerg-Android mit seinem grauen Gesicht, warum die jetzt dieses Beiboot da zum Absturz gebracht haben. Und halt dieses subatomare Partikel. Kannst du mir das als Naturwissenschaftler nochmal beibringen, was es da jetzt gegeben oder was jetzt die Vorstellung dahinter gewesen ist? Also wie das funktioniert haben soll?
Da kratzen wir natürlich auch sehr, sehr hart am Rand des Spoilers.
Okay.
Subatomares Partikel. Also es ist auf jeden Fall kleiner als ein Atom. Es ist kein Quark, es ist etwas ganz Besonderes, was unsere Wissenschaft noch nicht kennt. Da müssen wir noch ein bisschen warten.
Alex.
Ich kann sagen, ne?
Alex.
Ja. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Ja, ich glaube, das ist dieselbe Technik wie von dem Talagon. Knickknack. So, können wir weitermachen, oder?
Ich habe da ein ganz mieses Gefühl.
Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Auf jeden Fall, wir finden heraus, ja auch auf der Handlungsebene von Atlan, dass es eine Invasion gibt. Das führt natürlich zwischen den Marks und den Arkoniden schon zur Spannung. Aber jetzt auch hier auf Atlantis, auf der Handlungsebene, finden wir das wieder, dass es einen Angriff zu geben scheint auf Atlantis. Flüchtlingstracks sind unterwegs und wir erfahren jetzt, dass Arkonis unter einem Angriff liegt. Im großen Crescendo zu diesem Heft.
Ja, da ist sogar eine Pilzwolke über Arkonis.
Ja. Und auf diese Plotseite, die arbeitet ja auch ganz offensiv so mit ein paar Hints. Und ich hatte ja gerade mit der Mission Sol noch eine letzte Miniserie, wo sie mit aufgetaucht sind, die Zwerg-Androiden kennengelernt. Und auch in der aktuellen Handlung sind sie ja sehr präsent.
Das ist wohl wahr.
Ja. Ärgert, also so im Nachhinein muss ich sagen, war es dann so nach einem Drittel oder sowas, wo die Jungs dann das erste Mal aufgetaucht sind, oder ich glaube sogar schon im ersten Kapitel, nach dem Bericht Atlan, ist es ja dann so, dass der Logan Dark auftritt und den Quartum da irgendwie ablegt, war es mir dann schon relativ klar, um was es geht irgendwie. Also, dass es dann am Ende darauf hinausläuft. Aber ich denke, wenn man relativ wenig Perry liest oder diese Zwerg-Androiden nicht präsent hat, dann kickt einen das ja komplett aus dem Latschen. Aber ihr benennt sie ja nicht so. Warum ist das so? Warum nehmt ihr es nicht in Mund, das Wort? Warum nennt ihr sie nicht Zwerg-Androiden?
Naja, also der Einzige, der sie beobachtet, ist Quartam. Der weiß schon mal nicht, dass es sich um Androiden handelt. Und er nennt sie dann eben Grauzwerge. Das ist seine Bezeichnung. Also er weiß ja nichts von Zwerg-Androiden. Warum sollte er, ohne auch nur zu ahnen oder nachweisen zu können, dass es Androiden sind, auf diese Bezeichnung kommen?
Das stimmt, da hast du recht. Natürlich hast du recht.
Ja, und wie ich hätte das Wort geschrieben, dann hättet ihr mich jetzt nämlich gefragt, ja, woher weiß der eigentlich, dass das ein Zwerg-Android ist?
Ja klar, ist ja offensichtlich, ne? Haben wir noch irgendeinen Charakter verpasst, Alex? Fällt dir noch jemand ein, dem wir Aufmerksamkeit widmen müssen?
So jetzt direkt nicht.
Außer vielleicht dem Tarz, der sehr sympathisch rüberkommt.
Ja, wollte gerade sagen, aber der ist jetzt ziemlich.
Es hat einmal gefehlt, dass er einfach sagt, ich bin zu alt für den Scheiß.
Ja, aber stimmt, das hätte man machen können.
Gerade als er da von 3G an den Boden gemoscht wird, das wäre schon der Moment gewesen, wo ich das erwartet hätte. Ich bin zu alt für den Scheiß.
Ja, du musst dabei halt aber auch immer ein bisschen schauen, dass das nicht zu albern wird. Also das war zum Beispiel auch mit dieser Streiterei um das Wort Kristallwelt in der Marksiedlung. Da dachte ich, oh, hoffentlich hast du es damit nicht übertrieben.
Ja, das könnte man dir ankreiden, da hast du natürlich recht, ja. Aber im Umkehrschluss, als man dann später auf der LT4 wieder ist und den Perry jagt, dann sagt er ja auch, oder hattest du geschrieben irgendwie, der Tarz hat es sich nicht nehmen lassen, die Vorhut zu bilden oder irgendwie sowas. Da ist er dann wieder ganz Danny Glover-like vorne mit dabei und lässt es sich nicht nehmen.
Naja, das ist jedenfalls eine verpasste Gelegenheit.
Dann lasst uns doch mal über das Pferd auf dem Flur sprechen. Der große Reveal am Ende des Hefts, und das ist jetzt Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, bitte schaltet an der Stelle aus, sonst verdeppt ihr euch, glaube ich, das ganze Heft. Wenn nicht sogar diese Spannung in der Miniserie an der Stelle, gerade auf der ersten Hälfte. Denn am Ende im Kriegslehrsystem taucht eine Kosmokratenwalze auf. Uff. Und ballert ein paar Markschiffe weg.
Ja, wobei ich immer noch so ein bisschen... Ich kann auch nicht so richtig glauben, dass es wirklich... Also klar, es ist eine blaue Walze und deswegen aus kosmokratischer Fabrikation. Aber ich kann mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, dass da die Kosmokraten am Werk sind.
Es kann natürlich auch sein, dass uns jetzt hier ein Bären aufgebunden würde, Alex, und dass es am Ende was ganz anderes ist. Aber Kobaltblau, eine Walze und rotzt da so ein paar Marktschiffe weg.
Dass das eine Kosmokratenwalze ist, steht, glaube ich, außer jeglicher Diskussion. Nur die Frage ist, wer sitzt da an Bord? Das wäre jetzt meine kleine fännische Theorie.
Captain Jack Sparrow.
Das würde einiges erklären.
Ja, da bin ich nicht der richtige Gesprächspartner.
Ja, da werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen. Das ist uns schon klar, dass ihr uns das jetzt hier nicht verraten könnt. Aber ich fühle mich so ein bisschen an der Nase herumgeführt, weil es nicht explizit genug ist.
Ja, es war schon so ein geiler Moment, ne? Dann irgendwie blaue Walze und denkst so, what?
Aber so Cliffhanger-mäßig sind auch die letzten Hefte sehr stark unterwegs, ne? Also gerade so die letzten beiden, das war schon... Ist schon ziemlich ätzend, dass da jetzt 2 Wochen erst ins Land gehen müssen, bevor wir das nächste Heft bekommen. Das hat ein bisschen genervt.
Na klar, es ist dieser Moment, wo du das Heft zerreißen und in die Ecke werfen willst und sagen so, wieso, ne, wie kann die Welt so gemein sein, mich jetzt 2 Wochen warten lassen? Aber andererseits ist natürlich auch das irgendwie so dieser, das Lob für die Serie, dass es so funktioniert.
Ja, genau. Also es ist ja well done. Applaus. Ja.
Man kann sich da doch noch mal so ein bisschen jung fühlen, wie damals, als man, was weiß ich, 17 war und dann war das Periodenheft zu Ende und eine ganze Woche angefüllt mit Mathematikunterricht und Sportstunden stand dir bevor du das nächste lesen kannst.
Das war die Hölle.
Auf jeden Fall, ja.
Da war eine Woche, damals war eine Woche auch noch richtig, das war eine Ewigkeit.
Damals war die Woche noch lange.
Heute Fingerschnippen, 2 Monate sind vorbei. Dietmar, wie war das denn jetzt? Als du Ende unter dein Manuskript geschrieben hast, was hast du da für Gedanken? Was hast du vielleicht gedacht, was der Leser, wie der Leser reagiert? Auf welche Reaktion freust du dich vielleicht auch ein bisschen so? Gerade mit dem Ende, so als du gedacht hast, so, bam, das ist es jetzt, Ende.
Mein erster Gedanke war wirklich, Mann, kobaltblaue Walze. Also ich war selbst beeindruckt von diesem Exposé, dass ich da halt so überraschend, dass das Ruder der Miniserie rumwerfen durfte. Ich war, es war ein relativ emotionaler Moment. Ich habe wirklich bedauert, jetzt erstmal nicht mehr Atlan schreiben zu können. Der hat mir wirklich Spaß gemacht. Mir hat aber auch der Quartam wirklich, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Dazu sage ich dann in dem PROC-Interview auch ein bisschen mehr.
Genau, der Dietmar hat es gerade schon erwähnt, die PROC, der fantastische Romanschleifer, der verrückte Osi, a.k.a. der Schleifer von Wien, hat natürlich auch mit einem Interview mit Dietmar geführt, das ihr auf der PROC findet. Ich verlinke euch das in den Shownotes, da könnt ihr dann klicken und da findet ihr dann zum Release-Tag dieses Podcast auch das Interview mit Dietmar. Ja, aber okay, ich hatte mal noch eine Frage. Es taucht eine Superintelligenz im Roman auf und ich hätte jetzt mal gerne euch zwei Periprofis. Der Dietmar hat sich ja gerade schon gerügt, dass er sich sehr gut in der Seriengeschichte auskennt.
Ich wusste, dass das auf mich zurückfällt.
Soll ich anfangen und Dietmar ergänzt mich oder willst du komplett Dietmar?
Nee, fang du an.
Ein kleiner Exkurs über Archetym, die Superintelligenz von Alex Haas. Viel Spaß.
Mario, es tut mir leid, alles, was ich jetzt falsch mache. Archetym könnte man also ganz grob als Vorgänger Superintelligenz von Ace bezeichnen. Hat die Milchstraße, lokale Gruppe, könnten sogar um die 20 Millionen Jahre gewesen sein, unter seinen Fittichen gehabt, ist gestorben, damals auch in den Vom Traitor-Zyklus war das, ne? Vom Traitor-Komplex war das, damit der Zeitreise in die Vergangenheit und wurde in der Sonne beerdigt. Das heißt, der Korpus von Archetym lag bis vor gar nicht so langer Zeit in der Sonne versteckt.
Und was hat das jetzt mit dem Talagon zu suchen? Warum will jetzt Archetym oder die Kosmokraten oder sonst jemand dieses Talagon entsorgen?
Das wissen wir noch nicht.
Es ist auch so noch gar nicht klar, jetzt handlungstechnisch, ob und wie Archetym und das Talagon überhaupt zusammenhängen. Da war jetzt dieser Zeittransmitter und der Zeittransmitter ist irgendwie aus der Zeit von Archetym. Und wir haben das Talagon und noch ist überhaupt nicht klar, ob die in irgendeiner Form zusammengehören. Theoretisch könnte die Handlung jetzt weitergehen und von Archetym ist nie wieder die Rede.
Ja, genau, dieser Zeittransmitter, ein extratemporales Phänomen. Das hat mich sehr an das Ende der Ewigkeit von Isaac Asimov erinnert. Also der Moment war schon echt magisch, weil das wieder so einfach in einem Satz so beschrieben ist, warum Zeitreisen halt Zeitreisen sind. Es gehört nicht zur Zeitlinie. Wenn wir es hier zerstören, das ist in der Zukunft kaputt. In der Vergangenheit, es wird nie existiert haben.
Das heißt aber auch, dass es nicht kaputt gemacht wird.
Wieso? Ja, stimmt, klar,
also, das kann nicht kaputt gemacht werden. Sonst wäre es ja jetzt nicht mehr da.
Ich habe eine Frage. Oder vielleicht ein Logikproblem. Die LT4 wird in diesem Heft referenziert als robotgesteuerte Einheit.
Nee.
Auf dem Rückweg nach, doch, Atlan sagt, das war eine der robotgesteuerten Einheiten, die ich in diesem Gefecht verheizt habe. Und die LT4 taucht vorher auf als Rettungsschiff für die Besatzung von diesem Schlacht- oder von diesem größeren Schiff. Ich weiß gar nicht, ob es ein Schlachtschiff gewesen ist.
Stimmt. Ja, dann ist das missverständlich ausgedrückt. Das stimmt.
Haha, Alex, jetzt haben wir einen.
Einmal.
Ja, muss ja sehr nett für euch sein.
So, ich würde sagen, abschließend blicken wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Mit deiner immensen Periroden-Miniserien-Erfahrung. Was wünschst du dir denn in Zukunft für die Periroden Miniserienerfahrung und für welche Miniserie würdest du vielleicht gerne schauen?
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man nochmal so eine historische Miniserie macht. So ähnlich wie Terminus, dass man nochmal in die Zeit des Solaren Imperiums zurückgeht. Dass man vielleicht auch nochmal was mit den Meistern der Insel macht oder mit der Zeitpolizei. Das ist natürlich irgendwie schon ein abgelatschtes Terrain, aber diese gerade also diese Themenkomplexe, die bieten ja so ein weites Feld, so viele Möglichkeiten, dass man da sicherlich noch ein paar coole Geschichten erzählen könnte.
Es wäre halt Fanservice pur, ne? Weil ganz viele Leute wünschen sich ja nochmal Content über MDI und ich denke, das ist halt auch ein Argument für aktuell in der Astroflage, dass der MDI wieder aufgegriffen wird.
Deswegen denke ich auch erstmal, dass das MDI jetzt in den Miniserien nicht kommen wird, weil wir es ja schon in der Erstauflage haben. Aber man kann ja träumen. oder man macht, also ich würde gern noch mal was mit der Sol machen. Ich fand die Miniserien, die der Kai konzipiert hat, wirklich klasse. Wobei die zweite dann eben auch unter der Pandemie gelitten hat. Da kam ja auch eine Seuche vor, ja, die einen viel größeren Raum einnehmen sollte. Aber ich meine, wer hat unter den gegebenen Umständen dann auch Bock, irgendwas über eine galaktische Pandemie zu lesen? Das ist dann nicht so das dolle Thema, glaube ich.
Also ich wusste das jetzt nicht, dass dieses Thema dann zurückgefahren worden ist. Ich hatte die vor kurzem ja auch fertig gelesen. Das hat sich ein bisschen seltsam angefühlt, als das kurz da war, so total schlimm war und danach gar kein Thema mehr großartig gewesen ist.
Ja. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte die damals live gelesen, quasi, ne, direkt mit der Pandemie dann quasi und das war echt skurril, das las sich echt skurril damals.
Weil so wie es eingebunden war, war es ja eigentlich fantastisch gemacht, ne, und das ist dann halt nicht, schade.
Ja, aber das hatte genau diesen Grund und ich hätte da eigentlich zwei Ermittlungsromane schreiben sollen, wo man halt den Verursachern dieser Seuche auf die Spur kommt. Das ist dann nie was geworden.
Schade, schade, Schokolade. Ja. Hättest du denn auch mal Lust, was anderes für Periroden zu machen? Zum Beispiel Neo oder Erstauflage?
Das hätte ich schon, aber ich meine, es gibt da halt sehr, sehr viele Autoren. Und die Chance, da reinzukommen, ist halt relativ gering. Und ich könnte ja halt einfach von meinem normalen Arbeitspensum her auch nur solche Gastauftritte machen. Aber das müssen wir dann halt mal sehen.
Alex.
Ja.
Ich glaube, hier wurde gerade eine Hut in den Ring geworfen.
Genau, und vor allen Dingen, wenn haben wir gelernt, dass Erstauflagenautoren Zugriff auf das Datenblatt der Rastschubai haben.
Ja, Mann.
Ich schreibe Klaus
da an. So, Entschuldigung, weiter geht's.
Das Datenblatt der Rastschubai ist doch Periroden 2750. Mit ein bisschen Rahmenhandlung.
Ja, ich glaube, da gibt's noch mehr.
Ja, also ich habe auch was von 100 Seiten Datenblättern gehört, aber
ich lasse mich da gern vom Gegenteil überzeugen.
Aber was den Hut in den Ring angeht, da habe ich schon vor Jahren mal gesagt, dass ich daran Interesse hätte, aber das ergibt sich halt gar nicht so leicht, wie man das vielleicht denkt.
Auf was freust du dich denn im Periversum in den nächsten Jahren? Liest du zum Beispiel aktuell die Erstauflage?
Ja, aber ich bin ein Stück hinterher, muss ich sagen. Ich freu mich schon auf das Imperium der Mausbiber natürlich.
Dann kommt noch eine abschließende Frage, die wir allen Autoren hier im Podcast stellen. Hast du ein spezielles Projekt, auf das du hinweisen möchtest, auf das du vielleicht unsere Aufmerksamkeit lenken möchtest, das dir besonders am Herzen liegt?
Nee, das habe ich zurzeit leider nicht. Ich schreibe zwar auch eigene Geschichten, aber das ist jetzt in letzter Zeit etwas ins Hintertreffen geraten. Aber wer weiß. Vielleicht schaffe ich es da, mich ein bisschen mehr zu disziplinieren und da endlich mal was fertigzustellen. Wahrscheinlich hat niemand so viele angefangene und fast fertige Romane in der Schublade wie ich. Oder auf der Festplatte. Also wie auch immer.
Alles klar, Dietmar. Ich danke dir ganz recht herzlich, dass du heute hier gewesen bist und uns Rede und Antwort gestanden hast. Ich hoffe, ja, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns in Bälde wieder.
Ja, das wird sich sicherlich machen lassen.
Ja, vielleicht hören wir dich ja nochmal in dieser Miniserie oder vielleicht in der nächsten. Also ich meine, du schreibst ja ziemlich viel Miniserien. Und wenn man jetzt mal die Beiträge in den Miniserien anschaut, ich meine Terminus 2 Hefte, Olymp 2 Hefte, Mission Sol 2 Hefte, Mission Sol 2 2 Hefte, Vega 1 Heft. Vielleicht hören wir uns ja in diesem Jahr nochmal. Ich denke dann spätestens nächstes Jahr, wenn es wieder heißt Perioden-Miniserie. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke natürlich auch Alex Haas vom Radio Freies Erdruss, dass er heute hier gewesen ist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und das letzte Wort gehört heute dem Autor Dietmar Schmidt.
Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung, hier Rede und Antwort zu stehen und hoffe, dass ihr mich dann irgendwann mal wieder in den Schwitzkasten nehmen.
Versprochen. Auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss. Ja, tschüss. Macht's gut. Schönen Abend.
Wieder mit den Akoniten.
Erdruss fällt nicht.
Die Kristallwelt für immer.
Golem Media Produktion.